Deutschlandfunk Interview.
Und über die Erwartungen an das Treffen zwischen Benjamin Netanyahu und Donald Trump und ob sie sich erfüllt haben oder erfüllen können, darüber kann ich nun mit Daniel Gerlach sprechen, Chefredakteur des Nahost-Fachmagazins Zenit, jetzt live hier bei uns im Deutschlandfunk am Telefon. Guten Abend, Herr Gerlach.
Ja, guten Abend nach Köln.
Diese Drohung von Donald Trump gegen die Hamas, der hat er bereits einmal ausgesprochen. Fällt ihm nichts anderes mehr ein?
Dieser ganze Auftritt von Trump wirkte wie immer etwas improvisiert. Und wenn Trump, der durchaus auch kritische Einstellung zu Netanyahu zu haben scheint, nicht weiß, was er sagen soll, dann redet er eigentlich nach Netanyahus Skript, findet freundliche Worte und sagt, wie toll die Beziehungen sind. Ich glaube, hinter den Kulissen, insbesondere wenn es dann auf die fachliche Ebene geht, wenn es an die Experten geht, beziehungsweise die Unterhändler, die für Trump den Gaza-Plan umsetzen sollen, insbesondere sein Gesandter Steve Witkoff, aber auch sein Schwiegersohn Jared Kushner, da sieht es dann schon anders aus. Deswegen war das für Netanyahu so unglaublich wichtig, einen guten Eindruck dazu machen und so zu tun, als seien die Beziehungen zwischen Israel und den USA einfach nur fantastisch. Das ist nicht unbedingt der Fall. Und Netanyahu spekuliert darauf, dass Trump, und das hat er auch zu Recht getan, irgendwann das Interesse verliert, sich irgendwann mit den Details nicht mehr auseinandersetzt und dann ihn machen lässt, was er will. Aber ich glaube, so einfach wird es, wie in Ihrem Beitrag das schon richtig angeklungen ist, nicht werden für ihn.
Da haben wir ja auch gehört, was Netanyahu will. Es dreht sich um den Gazastreifen, um internationale Truppen, um den Zeitplan. Was genau ist denn da der Knackpunkt dann?
Na, die zweite Phase, von der im Übrigen sämtliche Unterhändler, die diesen Plan verhandelt haben, eigentlich hinter verschlossenen Türen gesagt haben, dass sie gar nicht wissen, wie die umgesetzt werden soll. Diese zweite Phase sieht eben vor, den Rückzug israelischer Truppen aus dem Großteil des Gazastreifens, die Übernahme einer internationalen, kann man sagen, Schutztruppe oder einer internationalen militärischen, eines internationalen militärischen Verbands mit arabischer, muslimischer Beteiligung, wie es heißt, aber unter amerikanischer Führung und den Aufbau einer Zivilverwaltung, kann man sagen, einer technokratischen Zivilverwaltung. Da gibt es erhebliche Knackpunkte, weil das Ganze ist nie sequenziert worden, was passieren soll, wann und wie das im Detail vonstatten geht. Und die Entwaffnung der Hamas beziehungsweise die Machtübergabe der Hamas war ein entscheidender Faktor dabei. Ob die Hamas bereit ist, ihre Waffen abzugeben und inwiefern sie bei diesem Plan mitspielt, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten dazu. Und es scheint, dass die Amerikaner eine etwas andere Interpretation dessen haben als die Israelis.
Und Hamas kündigt ja an, dass sie zunächst einmal keineswegs bereit seien, die Waffen niederzulegen. Was kann denn Netanyahu, was kann Israel denn der Hamas anbieten?
Zunächst mal die Frage, was Netanyahu jetzt erreichen möchte und erreichen kann. Ich glaube auch, dass Netanyahu einen ganz konkreten Plan nicht hat. Es hat offensichtlich gestern oder vorgestern eine Kabinettssitzung gegeben, wo er durchaus zur Diskussion gestellt hat, ob man nicht als Geste an die Amerikaner den Grenzübergang Rafah nach Ägypten wieder öffnen könnte, beziehungsweise zulassen könnte, dass die Ägypter ihn öffnen. Das soll im Sicherheitskabinett abgelehnt worden sein. Also Netanyahu tut natürlich so, als hätte er den großen Masterplan. Und das führt auf der anderen Seite natürlich auch zu der Befürchtung, dass er eigentlich nur auf Zeit spielt und hofft, dass Israel eben den Gazastreifen großflächig besetzt, mit der Zerstörung der Infrastruktur weitermacht, weiterhin auch bombardiert, trotz der Waffenruhe, wenn immer sich die Gelegenheit bietet, und darauf spekuliert, dass die Palästinenser irgendwann in großer Zahl den Gazastreifen verlassen. Das ist der Masterplan, den manche dahinter vermuten, aber ich denke, Netanyahu hat einen solchen Masterplan nicht, denn er ist sehr groß, sehr opportunistisch und spielt immer auf Zeit und sucht die neuen Gelegenheiten. Die Hamas wiederum gibt unterschiedliche und auch widersprüchliche Signale. Auf der einen Seite hat die Hamas vor einigen Tagen ein Dokument veröffentlicht, wo sie sich quasi ein Stück weit aus eigener Perspektive für den 7. Oktober gerechtfertigt hat. Sie hat zugegeben, dass einige zentrale Führungsfiguren getötet worden seien. Und das Ganze wirkt schon ein Stück weit wie ein Kapitulationsdokument. Es gibt innerhalb der Organisation gerade Wahlen. Die politischen Führungspositionen, die man in Gaza hatte, wurden nicht neu besetzt. Gleichzeitig werden dann immer solche Pressemeldungen rausgebracht, wir werden uns niemals entwaffnen lassen. Man signalisiert aber den Ägyptern und den Kataris, dass man man sich durchaus vorstellen könnte, dass die Waffen weggeschlossen werden für 2 Jahre, dass man militärisches Training stoppt. Also es scheint innerhalb der Organisation schon viel Bewegung zu sein. Und ich denke auch, dass man mit Hilfe der arabischen Staaten und der Türkei und der Amerikaner diesen Prozess beschleunigen könnte und die Hamas tatsächlich erfolgreich neutralisieren oder beziehungsweise marginalisieren könnte. Daran hat, glaube ich, aber die derzeitige israelische Regierung kein großes Interesse, denn für sie läuft es ja eigentlich einigermaßen gut.
Nun haben wir eben gehört, auch in dem Beitrag, dass Netanyahu zu Hause erheblich innenpolitisch unter Druck steht. Kann er es seinen Kritikern eigentlich überhaupt recht machen, egal was er nun mit Trump verabredet?
Naja, das würde ja voraussetzen, dass die Leute ihn ablehnen, egal welche Politik er betreibt. Und nein, Netanyahu hat ja unglaubliche Vorschusslorbeeren bekommen und wurde auch immer wieder gewählt, obwohl der Verdacht nahe liegt, dass er in diverse korrupte und unter Umständen ja kriminelle Machenschaften verwickelt sein könnte. Also man hat ihm viel Vorschusslorbeeren gegeben und man hat ihn noch immer wieder gewähren lassen. Insofern würde ich nicht sagen, dass die Menschen Netanyahu grundsätzlich ablehnen. Seine Anhängerschaft denkt, dass er es geschafft hat, Israel in eine historisch stärkste Position, unvergleichbar starke Position zu bringen, indem er alle Feinde getötet, neutralisiert, bekämpft und zerstört hat. Aber das Ganze ging auf Kosten dramatischer Veränderungen in Israel. Und das hat mit der rechtsextremen Regierung zu tun, die er aufgebaut hat. Das hat mit der Unterwanderung der staatlichen demokratischen Institutionen, der Justiz zu tun. Und insofern ist das Vertrauen darin, dass Netanyahu wirklich das Wohl des Staates Israel im Sinne hat, anstatt seines eigenen, nicht besonders groß bei großen Teilen der Bevölkerung.
Nun möchte ich noch eine Sache ansprechen, über die die beiden haben über eine ganze Menge gesprochen, Netanyahu und Trump, über Syrien, Libanon, Iran. Wir können das jetzt nicht alles rekapitulieren, aber es gibt ja eine Episode aus der vergangenen Woche, da hat Israel Somaliland anerkannt, international anerkannt. Dieses islamische Land am Horn von Afrika ist dadurch überhaupt mal in den Blickpunkt gerückt hier bei uns. Was ist denn die Strategie dahinter?
Das fragen sich viele. Ich glaube, es ist die Reaktion von Teilen der Medien war ja so, als hätte Israel irgendwie dieses Somaliland, was übrigens kein anerkannter Staat ist, jetzt nur von Israel anerkannt, sondern ein Teil historisch, auch ein Teil Somalias, ein ehemaliges britisches Protektorat am Horn von Afrika. Also die Reaktion war darauf, als hätte Israel irgendwie dieses Territorium militärisch besetzt. Jedenfalls gab es große Aufregung, große Proteste dagegen. Netanyahu versucht, den Israelis zu verkaufen, dass die Normalisierung mit der Region weitergeht, dass die sogenannten Abraham-Accords, die man mit den Emiraten abgeschlossen hat, erfolgreich waren und dass die regionale Integration zugunsten Israels fortschreitet. Und da ist das ein Teil einer PR-Strategie, die davon ablenken soll, dass man eigentlich doch großenteils isoliert ist. Der andere Punkt ist, es gibt einen Verbündeten, die Vereinigten Arabischen Emirate, die ganz große strategische Interessen am Horn von Afrika und im Roten Meer haben. Und die haben, glaube ich, ein Interesse daran, dieses Somaliland zu stärken und auch unabhängig zu stärken, weil sich von dort aus natürlich Einfluss auf die Region nehmen lässt. Und der dritte Punkt ist, und das sind die israelischen Sicherheitserwägungen, dass man möglicherweise dieses Territorium irgendwann mal nutzen könnte, um am Roten Meer etwa gegen die Houthis im Jemen oder gegen andere feindselige Kräfte vorgehen zu können. Aber wie das militärisch funktionieren soll, das würde etwas gegen die bisherige militärische Strategie Israels sprechen, nämlich keine Truppen irgendwo ins Ausland zu verlagern, um sich dort eben zu exponieren.